Willkommen, liebe Zuhörer zur Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Sabine Böhler. Heute sprechen wir über die Kraft und Wirkmacht unserer Worte im Hinblick, ob sie Segen oder Fluch sind. Heute geht es uns um das gesprochene Wort, wie wir sprechen, was wir sprechen. Denn unsere Wortwahl und die Stimmlage ist völlig von der Situation abhängig. Wir sprechen mit einem kleinen Baby völlig anders als zum Beispiel mit unserem Nachbarn oder wenn wir ein Brot kaufen gehen. Und unsere Tonlage lässt auch Worte völlig anders erklingen. Mein heutiger Gast sagt, Worte haben Kraft, Worte haben Macht. Worte bauen uns auf, wie wir sprechen, wie sie gesprochen werden und auch die Wahl der Worte. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, schon der Prophet Jeremia, der hat gesagt, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Und Jeremias Worte sind nicht nur auf Gott zu beziehen, sondern auch auf uns Menschen. Jetzt sage ich zu Ihnen, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Also bei mir klingt das ganz positiv nach. Da spürt man auch gleich daran, dass Worte immer einen Hall in uns finden. Und Worte, sie machen etwas mit uns. Sie bauen auf und sie können uns genauso runterziehen. Worte lassen uns spüren, ob es jemanden wirklich ernst ist. Worte korrigieren uns. Worte beeinflussen unser Leben. Sie führen uns durch unser Leben. Sie bewirken etwas und durchströmen unser gesamtes Sein. Was wir denken, was wir über uns denken, wie wir leben, wie wir handeln. Auf die Auswirkungen des gesprochenen Wortes, darüber wollen wir jetzt sprechen in der nächsten Stunde. Sonja Hoffmann hatte die Idee dazu. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie ist ausgebildet in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl. Und sie macht etwas ganz Besonderes, liebe Zuhörer. Darüber werde ich jetzt auch gleich mit ihr sprechen. Nämlich sie arbeitet seit Jahrzehnten mit Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderung, könnte man sagen. Und sie unterstützt diese Menschen mit therapeutischem Reiten. Also sie hat viel mit Pferden zu tun, reitet schon seit ihrer jüngsten Kindheit. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Sonja Hoffmann. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, hallo. Grüß Gott, Frau Böhler und grüß Gott auch, liebe Zuhörer von Radio Horeb.
Frau Hoffmann, Sie arbeiten mit Pferden, auch mit Pferden muss man sprechen. Sie haben den Verein Impuls mitgegründet. Vielleicht ein paar Worte erstmal zu dieser Arbeit mit Pferden und auch mit Kindern oder mit Menschen mit Behinderungen und auch, ich glaube, psychischen Beeinträchtigungen. Was ist das therapeutisches Reiten? Was machen Sie da genau?
Das therapeutische Reiten ist ein Oberbegriff für verschiedenste Teilbereiche. Sei es jetzt die Arbeit mit psychisch kranken Menschen am Lebewesen Pferd im Bereich der Psychotherapie, sei es jetzt mit körperlich erkrankten, behinderten Menschen, sehr so der krankengymnastische Sektor, aber eben auch der Bereich der Heilpädagogik, den wir haben. Neu hinzugekommen ist auch der Bereich der Ergotherapie, wobei wir das Pferd einsetzen als Medium. Es geht nicht um ein aktiv sportliches Reiten, außer wir hätten so den Weg dann beschritten hin zum, also von der heilgymnastischen Arbeit hin zum Freizeitreiten, mein Körperbehinderter sagt, nun möchte ich mehr, dann gibt es den Bereich Reiten als Sport für Behinderte. Aber das Pferd wird als Medium eingesetzt, um Menschen zu helfen. Menschen zu helfen, ihren Alltag besser bewältigen zu können, Menschen zu helfen, mit ihren Erkrankungen, Behinderungen besser umzugehen. Wie mir ein beidseits beinamputierter junger Mann einmal gesagt hat, das Pferd ersetzt meine fehlenden Beine. Das Pferd kann Mut machen, kann stützen, kann stärken, kann ein unglaublicher Vermittler sein. Und es ist ja auch ein Geschöpf Gottes. Und ich habe sehr, sehr oft in meiner Arbeit festgestellt, Gott schaut wirklich durch dieses Geschöpf Pferd den Menschen an. Und dann kann sehr, sehr viel Heilung im Menschen geschehen.
Und dann können wir auch gleich sagen, Ihre spirituelle Anbindung. Sie sind seit 2010 Mitglied im dritten Orden des Heiligen Franziskus. Und Ihnen war es dabei wichtig, auch ein Versprechen auf Lebzeit abzugeben, sowie das Gelübde der ehelosen Keuschheit. Mögen Sie da auch ein paar Worte noch zu dem dritten Orden des heiligen Franziskus sagen?
Ja, der heilige Franziskus hat diesen dritten Orden im Jahr 1221 gegründet. Das gibt ihn also schon sehr, sehr lange. Und der heilige Franziskus hat mich von klein auf schon immer begleitet. Er hat ja in der Schöpfung und durch die Schöpfung auch Gott gesehen und erkannt. Dieser wunderbare Sonnengesang ist sicherlich ganz vielen ein Begriff. Und er begleitet mich sehr und inspiriert mich auch viel. Und eines Tages war eben dann der Weg hin zu diesem Säkularorden, also der weltliche Orden des heiligen Franziskus. Und dort fühle ich mich wirklich sehr, sehr gut aufgehoben.
Und Sie leiten auch Exerzitien und bieten auch Beratung, Therapie und auch seelsorgerliche Gespräche auch an im Kloster St. Birgitta in Altomünster. Das ist im Landkreis Dachau bei München. Da haben Sie Räumlichkeiten.
Richtig, ganz genau. Und da gibt es auch eine ganz interessante Verknüpfung, denn die heilige Birgitta sowie ihr Mann waren, bevor sie den Ruf zur Gründung des Birgittenordens bekommen hat, ebenfalls Mitglieder im dritten Orden des heiligen Franziskus. Ich habe bei mir in meinem Beratungsraum da ein wunderschönes Bild hängen, in dem genau das abgebildet ist. Der damalige Papst, der heilige Franziskus, die Gottesmutter Maria, die über allem steht, darunter das Bild der heiligen Birgitta und sie überreicht eine Lilie an ihre Tochter, die heilige Katharina. Und das ist ein ganz wunderbares Bild eben, wie auch durch den dritten Orden des heiligen Franziskus Menschen ja ganz wunderbar weitergeführt werden.
Ja. Und Führung und Leitung erhalten wir in unserem Leben durch Worte. Heute geht es darum, wir fragen Worte, Segen oder Fluch, Kraft und Wirkmacht unserer Worte. Darum soll es heute im Schwerpunkt gehen in unserem Gespräch. Doch zunächst erstmal so die Frage, Frau Hoffmann, wie sind Sie darauf gekommen, dieses Thema auszuarbeiten?
Also abgesehen davon, dass ich ja nun mal wie jeder andere auch von klein auf mit Sprache und Worten aufgewachsen bin, gab es aber doch mehrere Erlebnisse, die für mich sehr einschneidend waren und dann auch dazu geführt haben, mich damit mehr zu beschäftigen und dies dann eben auch eines Tages als Vortrag auszuarbeiten. Eines dieser Erlebnisse war zum Beispiel eben 1996 bei den Paralympischen Spielen in Atlanta in den USA. Zu dieser Zeit war ich bayerische Karretrainerin unserer behinderten Dressurreiter und war als Mitglied der deutschen Mannschaft in Atlanta vor Ort. Mit dem Team war bei uns eine junge Frau, die taub war, jedoch sprechen konnte. Um uns aber zu verstehen, musste sie von unseren Lippen ablesen und dabei die jeweilig betreffende Person sehr genau und vor allem auch sehr konzentriert ansehen. Und eines Abends habe ich sie gefragt, wie es ihr geht. In Atlanta, denn die klimatischen Verhältnisse, die weiten Wege zu den Trainingswettkampfplätzen, aber auch diese vielen verschiedenen Nationen mit den unterschiedlichen Sprachen, das war selbst für uns Gesunde in der Kombination also nicht ganz einfach. Und ich war sehr betroffen, als sie mir dabei fast unter Tränen mitgeteilt hat, dass es ihr gar nicht gut ging, denn sie hat einfach sehr große sprachliche Probleme und vor allem Verständigungsschwierigkeiten und fühlt sich sehr ausgegrenzt. Und das, was mich dann sehr erschüttert hat, war, als sie mir erklärt hat, dass sie grundsätzlich lieber blind wäre als taub. Denn dann könnte sie wenigstens alles hören und verstehen. Und das hat mich dann sehr nachdenklich gemacht. Und ich muss sagen, ich habe von dieser jungen Frau und ihrer Behinderung in diesem Bereich also sehr viel gelernt. Und Jahre später hatte ich dann sehr viel mit blinden Menschen auch gearbeitet. Und dann hatte ich eines Tages ein blindes junges Mädchen bei mir in der Therapie, die aufgrund von einer Traumatisierung aufgehört hatte zu sprechen. 4 Jahre lang hat sie kein einziges Wort gesprochen. Dann trat die Frage an mich heran, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr am Pferd zu arbeiten. Und ich habe gesagt, ich kann es versuchen. Sie kam dann und nach wirklich wenigen Terminen, das war eine so unglaubliche Freude, begann sie plötzlich zu sprechen. Und da war sie wieder in der Welt der Kommunikation angekommen. Ja, denn wir sind eine Welt der Sprache, eine Welt des Wortes und eine Welt des Hörens. Und so entstanden die Anfänge dieses Vortrages.
Und Ihr Vortrag, Und der Vortrag selbst, der beginnt damit, dass Sie sich Gedanken gemacht haben über den Ursprung überhaupt der Sprache, von Gott her gesehen und von Gott gegeben, das Wort, und er sprach und es wurde.
Richtig, ganz genau. In der Genesis, in der Schöpfungsgeschichte lesen wir, Gott sprach und es wurde, alles wurde von Gott geschaffen. Gott erschuf auch den Menschen und er gab dem Menschen Atem von seinem Atem. Und Gott gab dem Menschen auch die Sprache. Und so wie sein Sprechen seine Worte Macht haben und etwas bewirken, so gab er uns auch durch die Worte Macht, denn er wollte, dass wir all die Dinge benennen. Und es ist unglaublich, dass dieser große, allmächtige Gott uns diese Macht gegeben hat, Dinge zu benennen. Also die Sprache gab er uns, um uns mit Worten auszudrücken, in Kontakt zu treten, Dinge zu benennen. Doch was sind das jetzt für Worte, von denen Gott möchte, dass wir sie sprechen? Und da lesen wir im 3. Kapitel von Jakobus unter der Überschrift Die Macht der Zunge bei Jakobus 3,10. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Mein Bruder, so darf es nicht sein. Und genauso soll es eben auch nicht sein. Ich habe mal gelesen, viele Christen gebrauchen Worte, vor denen sich sogar die Engel ducken. Gläubige verwenden Fluchworte und mit demselben Mund preisen sie Gott. Und genauso soll es nicht sein.
Vielleicht machen wir uns dann jetzt erstmal auch Gedanken darüber, wenn wir heute über den Segen oder den Fluch der Worte nachdenken, wenn wir uns fragen, Kraft und Wirkmacht unserer Worte, uns darüber Gedanken machen, welche Bedeutung hat dies für uns Menschen, haben Worte für uns Menschen, vielleicht auch die ersten Worte, die wir je gehört haben, Frau Hoffmann.
Also wir sind Kinder Gottes, wir sollen Mittler für Gott sein, seine Werkzeuge und sein göttliches Leben zu den Menschen bringen. Wir sollten Worte verwenden, durch die wir auch Gott die Ehre geben. Ja, von uns sollten friedliche, liebevolle, heilende Worte ausgehen, tröstende, ermutigende Worte. Wir sollen zum Segen für andere sein, denn Segen heißt ja, dem anderen Gutes wünschen. Und viele Menschen sind sich jetzt gar nicht bewusst, was sie sprechen, vor allem auch, was sie für Auswirkungen dadurch ja verursachen. Welche Worte, welcher Wortschatz ein Mensch verwendet, sagt jetzt sehr viel über uns aus. Im Schuldbekenntnis beten wir zum Beispiel, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Das heißt jetzt nicht umsonst, der Mund spricht, von was das Herz voll ist. Von was ist unser Herz voll? Worte sagen sehr viel über den Menschen aus. Und wir sind jetzt aufgerufen, das, was wir im Schuldbekenntnis bekennen, umzuwandeln in gute Gedanken, gute Worte, gute Werke. Denn dann sind wir Werkzeuge Gottes, die seine Liebe in unser Umfeld bringen. Und wie Sie vorhin schon so schön gesagt haben, unsere ersten Worte, die nehmen wir ja schon als Ungeborenes im Mutterleib wahr. Denn wir hören den Klang der Worte, mögen wir den Inhalt vielleicht noch nicht verstehen, aber so nehmen wir doch wahr, ob es gute oder böse Worte sind, und dies wiederum lösen Empfindungen im Kind aus. Schreit zum Beispiel jemand die Mutter an, hört das Ungeborene liebevolle Worte. Sind das jetzt Worte voll freudiger Erwartung oder sind es Worte der Ablehnung oder gar Worte der Aggression? Sind es verächtliche Worte? Wird es vielleicht schon festgelegt, wehe, es ist kein Junge? Oder hört es vielleicht, am liebsten würde ich dich abtreiben? Wie ist es, wenn es auf die Welt kommt? Wie ist es jetzt bei nach der Geburt? Mit welchen Worten wird es empfangen? Wird es willkommen geheißen? Oder hört das Kind zum Beispiel, gesund ist es, aber bloß ein Mädchen? Oder hört es, ja, was hört es für Worte? Wie ist sein Umfeld? Welche Worte hört es mit, erlebt es? Und zum Beispiel auch sein Name. Welchen Namen bekommt das Kind? Auch ein Name ist ein sehr wichtiges Wort. Gott sagt uns zum Beispiel, bei deinem Namen habe ich dich gerufen. Wie wurde unser Name ausgewählt? Wie wählen wir den Namen für unsere Kinder aus? Ich kenne sehr viele Menschen, die als Kinder sehr, sehr unglücklich waren mit ihrem Namen, die oft gehänselt wurden. Wie selber sprechen wir den Namen von jemand aus? Verunstalten wir den Namen? Verniedlichen wir? Oder wird aus einem Thomas zum Beispiel der Dommerl? Oder aus dem Josef der Sepp? Aus der Theresia der Resi? Also all dieses, mit was tritt ein Kind schon in Kontakt? Denn Kinder lernen durch Nachahmung. Die Worte, die sie hören, die prägen sie auch. Die sprechen sie auch nach, ohne dass sie oft den tieferen Sinn verstehen. Und wenn wir nun schauen, wir sind eine sehr stark mediengeprägte Welt. Die Kinder werden wirklich überflutet oder wir werden überflutet mit einer Vielzahl von Worten, oft nicht gerade die besten. Auch wenn man in die Kinderserien hineinschauen, was für Worte werden verwendet und wie viel Bewertungen finden auch mit Worten statt. Mit was werden die Kinder schon konfrontiert, gerade auch in der Schule. Ich kenne sehr viele Menschen oder waren bei mir in der Therapie auch, die konnten über Jahre, zum Teil Jahrzehnte, nicht ihre Schulzeugnisse anschauen. Was für Beurteilungen, es sind ja Urteile, was für Bewertungen wurden da niedergeschrieben. Und ich kann mich auch erinnern, in Ferienkursen bei uns bei den Therapiepferden hatte ich mehrfach weinende Kinder erlebt, die Angst hatten, Theorieblätter auszumalen oder sie auszufüllen, weil sie Angst hatten, Fehler zu machen und nachfolgend schlecht bewertet oder benotet zu werden. Heute habe ich mir angewöhnt, schon im Erstkontakt bei den Kindern gleich zu sagen, also eines sage ich euch, bei uns, bei den Pferden, da gibt's keine Rechtschreibregelung. Bei uns gibt's dafür auch überhaupt keine Bewertung. Hauptsache, ihr wisst, was gemeint ist, wenn ihr später die Unterlagen anschaut. Vielleicht sind es auch einige Lehrer oder eventuell auch Eltern über diese meine Aussage nicht ganz glücklich, aber ich bin wirklich sehr erschrocken, wie viel Angst bei den Kindern schon zum Teil vorhanden ist.
Wenn ich das so höre, Frau Hoffmann, dann merkt man richtig, dass Worte, die schon auch zu uns als Kinder gesprochen wurden, sie haben einen Widerhall und sie zeigen auch, wie wir heute vielleicht reden oder auch geredet haben. Man reflektiert ja auch immer wieder so sein Leben. Auch vor Gott reflektieren wir das. Natürlich auch immer im Vater Unser. Jetzt könnte man so fragen, aus welcher inneren Haltung oder könnte man das auch so ausdrücken, aus welchem Reich kommen Worte, die zu uns gesprochen wurden oder die wir sprechen, aus welchem Reich, aus welcher inneren Haltung, aus der Haltung der Liebe heraus? Kann man das so fragen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so fragen, denn es gibt nun mal das Reich Gottes, es gibt das Reich der Finsternis. So können wir wirklich sagen, aus welchem Reich verwenden wir die Worte oder aus welchem Geist heraus sprechen wir. Worte zum Beispiel aus dem Geist Gottes gesprochen, das sind immer Worte der Liebe, der Freude, der Hoffnung. Das sind auch Worte der Milde, Sanftmut, Güte, Achtung, Wertschätzung, der Ehrfurcht. Es sind mutmachende, aufbauende Worte. Worte, die den Menschen fördern, die Menschen aufrichten, die Gutes wünschen. Es sind aber auch Worte, die trösten, Worte, die inspirieren. Es sind klare Worte. Lob und Dank zum Beispiel. Oder eben auch das schöne, eingangs schon erwähnte, vergelt's Gott. Auch die Worte des Segnens, ja auch Gebete sind wunderbare Worte. Im Grunde genommen sind alles Worte, mit denen wir Gottes Liebe in die Welt tragen und ihm die Ehre geben, sind Worte aus seinem Reich. Dagegen sind Worte aus dem Geist des Bösen, Worte des Hasses, Zorn, Wut, Verbitterung, Spott, aber auch Heuchelei, Lügen und auch den Rufmord würde ich mit dazu nehmen. Lästerungen, Verleumdungen, üble Nachrede, dann aber auch ständige Vorhaltungen, Wiederkäuen, aber auch ständiges Jammern, bissige Bemerkungen und nicht zu vergessen, Worte, mit denen wir Menschen festlegen, verwünschen, bis hin aber zu richtigen Verfluchungen. Das alles sind gottlose, um nicht zu sagen widergöttliche Worte, Worte, die eben aus dem Reich des Bösen kommen.
Und was segensreiche Worte sein können, darüber wollen wir gleich sprechen. Aber jetzt hören wir ein Lied, das ist überschrieben mit Jesus, in deinem Namen ist die Kraft. Und der Name Jesus ist ja auch ein Wort. Und wir kennen ja auch das Jesusgebet. Hören wir das Instrumentallied Jesus, in deinem Namen ist die Kraft. Wir sprechen heute in der Lebenshilfe über die Kraft und die Wirkmacht der Worte, unserer Worte, Worte, die und zu uns gesprochen worden, aber auch Worte, die wir weitergeben, so wie wir sprechen. Und eben hat mein heutiger Gast, die Heilpraktikerin für Psychotherapie, Sonja Hoffmann, schon gesagt, ja, davon, wo das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und die Frage ist ja, wovon ist das Herz voll? Wovon war das Herz unserer Eltern voll, als sie mit uns gesprochen haben? Das der Lehrer? Welche Macht und Kraft haben vielleicht auch schon Beurteilungen in Kinderzeugnissen oder wie Eltern uns unterstützt haben? Mit welchen aufbauenden Worten? Oder haben sie uns eher immer ermahnt? Ja, was hat das mit uns gemacht? Hat uns das aufgebaut, angespornt? Oder hat uns das eher das Gefühl gegeben, es ist nicht gut genug und es wird vielleicht nie gut genug, so wie ich es gemacht habe. Sonja Hoffmann, Sie arbeiten auch mit Menschen mit Behinderungen und gerade Sie müssen ja ganz sehr gefördert und gefordert werden, auch durch Worte. Und da haben Sie eben schon gesagt, es ist auch wichtig, aus welcher Haltung heraus Worte gesprochen werden. Vielleicht lassen Sie uns da nochmal einen Blick auch in Ihren Therapiealltag werfen. Wie bekommen Sie es hin, jemanden zu ermutigen und meinetwegen auch zu sagen, das könntest du vielleicht besser, ohne dass er sich vielleicht gleich angegriffen fühlt und sich wirklich ermutigt fühlt?
Ja, es gibt zum Beispiel diesen Satz, den ich sehr schade finde, nichts gesagt ist halb gelobt, also wie ungut. Vielen Menschen fällt es so unglaublich schwer, einen anderen zu loben. Und dabei sollte doch das Verhältnis Lob zur Kritik eigentlich 5:1 sein. Denn wie schön ist es für jeden Menschen, mutmachende, aufbauende, hilfreiche Worte gesagt zu bekommen. Worte wie, ich glaube an dich, ich denke, du schaffst das. Und auch ein ehrliches, wie geht es dir, also ohne als Floskel, sondern wirklich ein ehrliches, wie geht es dir, kann wirklich schon eine Labsal für die Seele sein. Und viele Menschen, die sprechen nicht klar, sondern sprechen eher verschlüsselt oder verschleiert. Sie drücken ihre Wünsche, ihre Gefühle nicht klar aus. Und für das Gegenüber ist es dann ganz schwer zu verstehen, was die Person nun eigentlich wirklich meint oder ihnen damit sagen möchte. Also nicht wenige verwenden dann auch Worte, die sehr verächtlich klingen, verletzend wirken. Beschimpfungen, Verleumdungen haben sehr harte Worte, die auch sehr zerstörend dann sein können. Oft ist ihnen sogar selber gar nicht bewusst, wie diese Worte wirken. Und vor allem kann mit Worten auch sehr, sehr stark manipuliert werden. Dafür ist zum Beispiel die Werbung ja auch ein sehr gutes Beispiel. Und dann denken Sie zum Beispiel auch an diesen Ausspruch, Geiz ist geil. Da ist es im Grunde nämlich überhaupt nicht. Und sehr oft finden durch Worte ja, seelischer Missbrauch statt, gegenüber Kindern genauso wie auch gegenüber Erwachsenen, gerade in dem berühmten Scheidungskrieg, der doch sehr oft herrscht, wenn so Sätze kommen wie, gell, du magst mich mehr als den Papa und das Kind steht dann plötzlich zwischen den Stühlen. Oft ist es aber auch so, dass Menschen sich nicht festlegen, unverbindlich sein wollen. Die antworten dann sehr oft mit einem sehr entschiedenen Vielleicht, statt mit einem klaren Ja oder Nein. Und auch die Lautstärke macht natürlich auch sehr viel aus. Menschen, die sprechen jetzt naturgegeben mit einer sehr lauten Stimme, andere naturgegeben mit einer leisen Stimme. Und empfindsame Menschen können, wenn jemand eben sehr laut spricht, sich davon schon sehr betroffen fühlen oder das macht ihnen Angst, was am anderen überhaupt nichts ausmacht. Und ja, wie werden Worte aufgesprochen? Ich habe den Rufmord vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Das ist ein sehr bewusstes Verleumden einer Person, das leider in den vergangenen Jahren verstärkt zugenommen hat, wo sehr viele Menschen darunter leiden. Dann gibt es zwei ganz starke, mächtige Dinge, die jetzt immer mehr auch zugenommen haben. Die möchte ich gern erwähnen, weil sie wirklich viele, viele Menschen Leid zufügen. Das ist das sogenannte Mobbing, das privat wie aber auch beruflich stattfindet, durch falsche Behauptungen, Schikanen ganz gezielt macht, durch Worte ausgeübt wird. Und dann gibt es das sogenannte Stalking, bei dem eine Person durch eine andere gezielt verfolgt, nachgestellt oder regelrecht auch Psychoterror betrieben wird, wo es zu wirklich unzähligen Anrufen, Briefen, aber auch E-Mail-Attacken kommt, Die Inhalte, die Ausdrücke dieser Worte sollen wirklich seelisch niedermachen, zur Verzweiflung treiben, wirken zerstörend. Und das Ziel davon ist, diese Person ist wirklich psychisch tief zu verletzen. Mittlerweile kann es strafrechtlich belangt werden. Sehr oft habe ich Menschen bei mir in Therapiegesprächen, die davon wirklich tief seelisch getroffen sind. Es gibt allerdings dann auch Momente, wo uns wirklich die Worte fehlen, wo wir nicht wissen, was wir sagen sollen, wo ich auch als Therapeut tief betroffen bin, was für eine Fülle an Schicksalsschlägen eine Person erlebt oder welchen bösen Attacken eine Person ausgesetzt ist, wo ich das dann immer auch in Worte fasse, wo ich wirklich auch sage, ich bin im Moment so betroffen, bitte geben Sie mir einen Bruchteil Zeit. Das muss ich jetzt selbst erstmal kurz verarbeiten, um die richtigen Worte für Sie zu finden. Auch das ist eine Betroffenheit, wofür wir Therapeuten oder Seelsorger auch nicht davor gefeit sind, vor dieser Betroffenheit. Ja, Menschen können wirklich die Worte fehlen, aus einem plötzlichen Leid heraus, aus einem Todesfall, von dem sie plötzlich mitgeteilt bekommen, aus einer Traumatisierung heraus oder eben auch aus Angst. Wer kennt nicht das berühmte Blackout bei einer mündlichen Prüfung zum Beispiel? Es kann aber auch eine Zeit des Schweigens geben, zur Regeneration, zur Klärung von Lebenskrisen, Meditation, Gebet, aber auch ein bewusster, befristeter Rückzug, um Geschehnisse zu verarbeiten, um sich neu auszurichten. Also auch das ist ganz, ganz wichtig, eine Zeit des Schweigens, um sich zurückzuziehen.
Heute haben wir ja die Überschrift gewählt, dass wir über die Kraft und Wirkmacht unserer Worte sprechen möchten, Frau Hoffmann. Aber die Worte, die wir wählen, die sind oftmals auch eine Antwort auf das, was uns entgegengekommen ist. So wie Sie sagen, in einem therapeutischen Setting, das kann aber auch genauso im Gespräch mit der Nachbarin sein, verschlägt es uns erstmal die Stimme oder auch, dass wir betroffen sind. Doch die meisten Menschen reagieren sehr schnell darauf zurück. Da zieht dann das Sprichwort, so wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es raus. Und der Schall wartet ja nicht. Und das geht ja in uns auch oft sehr schnell. Ich möchte jetzt so einen ganz kleinen Ausflug mit Ihnen machen in die Kommunikation, wie wir miteinander kommunizieren. Und zwar gerade dann, wenn etwas zu uns kommt, was eine starke Emotion in uns auslöst, dass wir einen Konflikt bekommen, eine Ärgeremotion. Was können Sie da auch den Hörern jetzt noch mit auf den Weg geben, wenn wir über Worte sprechen, ob sie Segen oder Fluch sind? Wie kann darauf gut reagiert werden?
Da muss ich jetzt kurz nachfragen, wenn uns jemand negativ begegnet oder...
Ganz genau. In der negativen Begegnung, wenn wir uns einfach angegriffen fühlen. Wie sagt der Bayer so schön, die Sendung kommt ja aus München, wenn uns jemand blöd anrät.
Wenn uns jemand blöd anredet. Ja, ganz genau. Sich auf jeden Fall nicht provozieren lassen. Auf gar keinen Fall. Wenn böse Worte auf uns niederprasseln, möglichst blitzschnell eine Art geistigen Regenschirm aufspannen, innerlich ruhig bleiben. Auf jeden Fall sich nicht davon überwinden lassen, auch wenn wirklich das einem wirklich den Atem verschlägt, die Luft zum Sprechen nimmt, sage ich jetzt einmal, wirklich dem anderen den Wind aus den Segeln nehmen, indem wir zum Beispiel sagen, ja, jetzt danke ich erstmal für Ihre Worte, ich werde das für mich prüfen. Dann kann es sein, dass in dem anderen die Sprache verschlägt. Ganz wichtig ist nicht, das Böse mit Bösem vergelten, auf gar keinen Fall zurückschlagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, bei Jesaja 55,11 lesen wir, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt, es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Ja. Negative Worte sind wirklich wie eine geistige Umweltverschmutzung. Das sind wie Giftstöße, die wir in unser Umfeld abgeben, die aber auch wir bekommen. Wir beschmutzen uns damit selbst. Es sind die Dosen von Gift, die wir selbst einatmen. Und das tut ja niemandem gut. Mhm. Und es gibt so Aussagen oder Festlegungen, die wir sprechen oder die uns auch entgegengesprochen werden, wie Sätze, die beinhalten immer, nie, laufend, alle, keiner, niemals, oder es muss. Ne? Es gibt also Beispielsätze, die ich gerne sagen möchte, die sehr, wirklich auch regelrechte psychische Gewalt sind. Hätte ich dich nur abgetrieben, du bringst mich noch ins Grab, das verzeih ich dir nie, wenn ich steinalt werde. Oder sag bloß, jemand wie du ist auch schon einer Meinung. Mhm. Ist eh kein Wunschkind zum Beispiel.
Und ich möchte nochmal auf die Kommunikation zu sprechen kommen. Wenn uns sowas wirklich mal rausrutscht, weil wir gerade einen Konflikt haben, dann dürfen wir das doch, auch wenn man das Wort nicht zurücknehmen kann, Frau Hoffmann, so kann man doch auch im Gespräch mit einem Menschen sagen, da habe ich einfach überreagiert, da sind einfach meine Emotionen auch mit mir übergegangen. Und da zieht ja auch wieder das Sprichwort, das, was im Herzen ist, davon spricht der Mund. Und dass wir einfach dann auch feststellen, dass vielleicht ein Schmerz, ein Groll, ein Ärger in uns ist, den der andere ausgelöst hat. Auch wenn wir solche, wie Ihre Beispielsätze, solche schlimmen Dinge auch einmal gesagt haben.
Richtig, ganz genau. Das haben Sie sehr schön gesagt. Denn wir sind nun mal alle keine heilen Menschen. Mhm. Wir alle sind Menschen, die ja menschlich reagieren. Wir sind Menschen, die, ja, wir müssen uns bewusst machen, nur Verletzte verletzen, nur Gekränkte kränken, nur Gedemütigte demütigen. Ja, auch der Täter war einst selber Opfer und die Gefahr ist, dass wir, die wir Opfer sind, plötzlich selber auch zum Täter werden. Die Kunst ist hierbei wirklich, dass das, was plötzlich in uns hochkommt, wie Sie selber vorhin so schön gesagt haben, ganz blitzartig plötzlich da ist. Wir sagen ja auch immer, da hat jemand plötzlich ganz gezielt den Finger in meine Wunde gelegt. Ne? Also wie so ein Pfeil, der genau da hineinstößt, wo ich eh schon verletzt bin. Dass wir da eben ja versuchen, nicht überzureagieren. Und wenn es uns doch passiert ist, das Gespräch suchen, wirklich offen es ansprechen, sagen, darf ich dich um Verzeihung bitten, da habe ich vollkommen überreagiert, da ist was aus mir herausgebrochen, da hast du jetzt gar nichts damit zu tun, das ist etwas in mir.
Oder wenn mir vielleicht jetzt auch als Mutter, als Vater, als eine Schwester, als ein Bruder bewusst wird, das und das habe ich vielleicht immer damals gesagt, das ist doch nie zu spät, das einmal anzusprechen und da rum auch um Verzeihung zu bitten oder zu sagen, das habe ich damals so gefühlt, aber ich merke, das muss etwas mit dir gemacht haben oder es stimmt einfach nicht.
Richtig, ganz genau. Das ist eine Möglichkeit, dass wir mit der Person in Kontakt treten, mit ihr drüber sprechen, wirklich aber ganz behutsam bei uns bleiben, sagen, ich habe das Gefühl, ich habe das Empfinden, ich habe da Worte gesprochen, das waren ganz ungute Worte. Bitte können wir darüber sprechen. Es kann natürlich sein, dass uns das Gegenüber sagt, ja, das hat mir so weh getan. Im Moment zur Zeit, ich kann mit dir jetzt nicht darüber sprechen. Weil wir wirklich so eine Wunde nochmal neu aufgerissen haben. Das müssen wir dann wirklich aber auch akzeptieren. Denn es kann tatsächlich so sein, dass der andere Zeit braucht zu verarbeiten. Dann wissen wir aber, wir haben diesen Schritt gemacht. Wir können für die Person dann beten, wir können sie segnen, wir können ganz wichtig es in die Beichte auch bringen. Das ist wirklich, ja, wir haben wirklich versucht und wir müssen der anderen Person die Zeit geben, es zu verarbeiten. Manchmal kann es sein, dass wir zu früh erwarten, dass die Person unsere Worte uns verzeiht und es ist für die andere Person aber noch gar nicht möglich. Na, also da dürfen wir dann wiederum ja nicht sagen, ach, schwamm drüber und vergiss es und jetzt muss doch endlich wieder gut sein. Nein, es kann sein, dass unsere Worte, es können übrigens auch Briefe sein, denn auch ein geschriebenes Wort ist ein Wort. Es kann sein, dass auch ein Brief, also ich habe das wirklich auch schon mal erlebt, dass eine Person gesagt, die Worte, die mir da entgegengetreten sind, die haben mich so schwer getroffen, das war wie ein Tsunami, der mich überrollt hat. Ja, dann braucht die Person Zeit, um es zu verarbeiten. Da müssen wir abwarten können.
Worte bewirken etwas in uns, ob geschrieben oder ob sie uns entgegengebracht wurden. Und heute sprechen wir darüber, über den Segen, aber auch den Fluch, die Wirkmacht von Worten mit der Heilpraktikerin für Psychotherapie, mit Sonja Hoffmann. Sie ist erfahrene Seelsorgerin. Sie ist ausgebildet in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl und seit Jahrzehnten arbeitet sie therapeutisch mit Pferden und mit Menschen, mit körperlichen, aber auch mit seelisch-geistlichen Beeinträchtigungen. Frau Hoffmann, wir haben jetzt schon mal kurz darüber gesprochen, Worte, die in uns schon einen Widerhall gefunden haben, wie da eine Heilung, wie Klärung geschehen kann. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass wenn wir über die Kraft und Wirkmacht von Worten sprechen, dass wir an dem Thema der Versöhnung und der Vergebung ja gar nicht vorbeikommen. Und darüber wollen wir jetzt gleich weitersprechen nach einer kurzen Musik. Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb haben Sie eingeschaltet. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich spreche mit Sonja Hoffmann. Sie ist Heilpraktiker für Psychotherapie und seit Jahrzehnten begleitet sie Menschen therapeutisch, seelsorgerlich und sie ist auch in der sogenannten sie unterstützt Menschen auch mit therapeutischem Reiten. Wir sprechen über den Segen und den Fluch von Worten. Und jetzt ist ein Stichwort gefallen, Frau Hoffmann, nämlich die Vergebung, dass wir vergeben. Und da könnte man vielleicht auch fragen, welche Hilfestellungen braucht es, welche Schritte der Veränderungen können notwendig sein, damit Worte, die uns einmal zugesprochen wurden, und das, was wir vielleicht auch über uns selbst denken, was wir so verinnerlicht haben, dass deren Wirkmacht entschärft wird, ja sogar geheilt wird.
Ja, da haben Sie jetzt viele verschiedene Punkte angesprochen. Denn an den Worten, die ein Mensch spricht, kann man wirklich erkennen, zum Teil welche Lasten auf dem Menschen liegen, welche Grundhaltungen dieser Mensch dem Leben auch gegenüber hat, welche Haltung, welche Einstellungen in ihm vorherrschen, was über ihn ausgesprochen wurde, was aber auch über sich selbst ausspricht. Ich hatte vorhin schon gesagt, gute, segensreiche Worte sind wirklich Labsal für die Seele. Und auch im Gesichtsausdruck eines Menschen kann man wirklich erkennen, welche Worte er spricht. Bei guten, segensreichen Worten fangen die Augen an zu leuchten, zu strahlen. Das wird passiert auch, wenn ihm Gutes zugesprochen wird, und das gilt wirklich für alle Menschen, egal wie klein oder wie groß sie sind, also für Kinder genauso wie für Erwachsene. Wer freut sich nicht, wenn er Sätze hört wie "Schön, deine Stimme zu hören", "Ich freue mich, dass Sie bei mir im Team arbeiten", "Du schaffst das, ich bin mir da ganz sicher", "Ich glaube an dich" oder dieses wunderbare "Ich liebe dich", "Danke, dass Sie immer so zuverlässig sind". Und das bewirkt natürlich ganz viel in uns und das prägt uns natürlich auch und das prägt uns wirklich auch von klein auf. Wir spüren diese Worte ja auch in unseren Herzen und nicht nur in unserem Herzen. Wir spüren sie ja in vielen Bereichen unseres Körpers und wir drücken es mit unserer Sprache dann auch sehr deutlich aus. Also wenn ich jetzt so Sätze höre, aufgrund von negativen Auswirkungen, wie "mir blieb die Luft weg" oder "nach diesen Worten war ich wie gelähmt", "war wie ein Schlag in den Magen" oder "ich war total verwirrt, ich konnte gar keinen klaren Gedanken mehr fassen". Umgekehrt ist es aber bei positiven Auswirkungen, Tränen der Erleichterung und Freude sind mir übers Gesicht gerollt. "Ach, ich hätte die ganze Welt umarmen können" und nach diesen Worten, da war ich ja gleich 20 Zentimeter größer. Oder wenn jemand sagt, "endlich habe ich wieder Mut gefasst" oder wie mir eine Frau mal gesagt hat, "der Druck von meinem Kopf war endlich weg. Und ich konnte wieder klar denken" oder "ja, ich hatte zu Hause schon alles vorbereitet" und dann wusste ich, es gibt Lichtblicke. Ich habe wieder Mut zum Leben. Ist das nicht wunderschön? Ja, und so ist es so wichtig, hinzuhorchen, welche Worte spricht dieser Mensch aus? Was steckt sowohl hinter diesen Worten? Was ist wohl drin verborgen? Und wir kennen auch eines, also jedem ist sicherlich ein Begriff, was körperliche Hygiene ist, aber es gibt auch den Begriff der geistigen Hygiene. Was ist geistige Hygiene? Mit welchen Menschen umgeben wir uns? Was für Beziehungen pflegen wir? Welche Worte werden uns zugesprochen? Welche Literatur lesen wir? Es gibt gute geistige Literatur zum Beispiel, die ich nur empfehlen kann zu lesen. Das Wort Gottes zu lesen und zu hören. Rosenkranz zu beten. Anbetung, Gebetskreis. Ganz wichtig natürlich, in die Beichte zu gehen. Da werden uns auch Worte zugesprochen, segensreiche Worte. Priester auch um Hilfestellung zu bitten. Sie haben ja vorhin auch gefragt, welche Hilfen, in die Beichte zu gehen, Beichtgespräch, Priester um Hilfestellung zu bitten. Wenn wir negative Gedanken in uns spüren, negative Worte uns immer wieder ja in den Sinn kommen, das in die Beichte bringen, Festlegungen, Verwünschungen, Flüche vom Priester doch trennen lassen. Ganz hilfreich kann auch, wenn wirklich schwere seelische Verwundungen da sind, die Krankensalbung kann hilfreich sein. Natürlich aber auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Beratung, Psychotherapie, aber auch Seelsorge. Dann für Menschen beten und sie segnen, die uns Ungutes zugesprochen haben. Sich immer dann auch zu fragen, in welcher Not muss dieser Mensch, müssen diese Menschen sein, die sich mir gegenüber so verhalten, diese Person als kranken Menschen sehend, fürbittend auch bei Gott für sie eintreten. Ganz hilfreich habe ich erlebt, den Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten, den Wundenrosenkranz zu beten. Ganz wichtig ist aber auch, Grenzen setzen. Wir dürfen uns nicht in der eigenen Würde verletzen lassen. Denn wir sind weder Fußabstreifer für andere, wir sind aber auch keine Mülltonnen. Und wir dürfen uns wirklich nicht missbrauchen lassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, dass in mir immer wieder Sätze auftauchen, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, diese absoluten Sätze, wo alles immer und so weiter vorkommt, zum Beispiel, nie kann ich jetzt jemand recht machen, das hat doch alles eh keinen Sinn, ich bin falsch, auf mich hört nie einer, eine eigene Meinung, die habe ich nicht, ich finde kein Gehör, das verzeihe ich mir nie. Da habe ich mich wirklich selber festgelegt oder bin festgelegt worden. Zum Beispiel, ich wusste vorher schon, dass ich nichts zustande bringe. Das hat mein Vater auch schon immer gesagt. Also muss es wohl stimmen. Dieses wirklich verändern, umwandeln. Wie schön ist es, wenn ich dann von mir selber sage oder mir bewusst auch zuspreche, ich bin wertvoll, ich bin geliebt. Ich kann so vieles aus und durch Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Ich liebe mich. Denken wir nur an das Gebot der Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Letzteres vergessen viele Menschen.
Und
oder auch
das,
die Kraft des Humores zum Beispiel. Das ist wirklich, wir kennen es in der Logotherapie. Humor ist wirklich auch eine Trotzmacht des Geistes.
Und all das, was Sie jetzt gesagt haben, könnte man sagen, gehört mit hinein in den Prozess der Vergebung. Und es braucht Zeit, damit Worte wirklich zum Segen werden in uns, damit auch das Wort Gottes einen Widerhall findet in uns, der Zuspruch Gottes, der Zuspruch anderer Menschen. Aber es braucht auch Zeit, immer wieder Phasen der Vergebung, des inneren Dialoges auch, damit die Vergangenheit und das Vergangene zum Segen wird und in unserem Lebensrucksack eben in Goldstücke verwandelt wird, sodass wir auch achtsam werden für uns und für andere Menschen.
Richtig, ganz genau. Wir müssen, und es ist ganz wichtig, Schritte der Vergebung zu gehen. Das eine ist, Gott um Vergebung zu bitten. Da ist wirklich ja wunderbar die Beichte. Dann ist es aber auch ganz wichtig, Menschen zu vergeben. Versöhnung ist oft nicht möglich. Versöhnung ist ja auf beiden Seiten. Vielleicht ist ein Mensch schon verstorben, aber wir können ihm trotzdem die Vergebung zusprechen. Wir können auch stellvertretend für jemand um Vergebung bitten. Ganz, ganz wichtig ist aber auch, sich selber zu verzeihen. Das höre ich sehr oft auch von Priestern, wenn Menschen immer wieder die gleichen Dinge in die Beichte bringen und im Grunde steckt dahinter, dass sich der Mensch selber nicht verziehen hat. Und wenn wir diese Schritte der Vergebung gehen, dann werden wir nicht nur innerlich heil, sondern, und da ist wirklich die Beichte ein ganz großes Medikament, sehr viele Menschen erfahren auch körperliche Heilung, wenn sie die Schritte der Vergebung gehen und durch die Beichte. Das erzählen mir Priester sehr oft, wie viel durch die Beichte an Heilung geschieht. Und dann kann ein Mensch wirklich gesunden.
In mir klingt immer noch nach und es hat auch in meinem Herzen einen ganz neuen Widerhall gefunden, nämlich Ihre Worte. Der Mund spricht von dem, womit das Herz voll ist. Ich möchte jetzt im letzten Teil unserer Sendung auch nochmal darüber sprechen, wie ich in mir selber, für mich selber auch achtsam werden kann, Frau Hoffmann, über Worte, die ich denke und Worte, die ich dann ausspreche. Wie kann ich so aktiv werden, selber für mich und achtsam, dass ich mein Herz eben mit guten Worten fülle, was aber nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt alles gut finde und in Watte packe, was mir vielleicht auch an Härte im Leben entgegenschlägt. Wie kann ich sozusagen mein Denken und dann auch meine Worte so in den Griff bekommen, dass sie zum Segen werden für mich und für andere?
Nun, indem ich ja achtsam werde, wie reagiert mein Umfeld auf mich? Ich kann auch eine gute Freundin, einen Freund fragen, wie geht's dir, wenn ich spreche? Ist dir schon mal aufgefallen, gibt es so bestimmte Redewendungen, die ich immer wieder verwende? Dann natürlich aber auch mich selbst ja zu beobachten. Wie spreche ich über mich selbst? Bin ich zu selbstkritisch mir gegenüber? Bin ich selbstbeurteilend? Neige ich dazu, mich selbst anzuklagen? Werte ich mich ab? Mache ich mich klein vor mir selbst? Wie gehe ich zum Beispiel auch mit Lob um? Wenn mir jemand Lob zuspricht, also ein Beispiel, wenn mir jemand sagt, oh, du hast aber einen schönen Pullover, der steht dir wirklich gut. Wenn jetzt meine Antwort darauf ist, ach, der ist gar nichts Besonderes, du, den habe ich ganz billig im Supermarkt bekommen. Ja, das ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass ich so ein Lob nicht wirklich und wahrhaftig annehmen kann. Ich kann ja sagen, oh, danke, ich finde ihn auch schön. Das genügt. Dann habe ich dieses Lob wirklich angenommen. Ja, oder wenn sich jemand bei mir bedankt, ach, das war doch gar nicht der Rede wert. Ach nein, also dieses gleich abzuwerten. Nein, ich kann doch wirklich sagen, oh, bitteschön, freut mich, wenn ich dir damit helfen konnte. Also wirklich offen, ehrlich miteinander umgehen und eben auch dem anderen Lob zuzusprechen. Dann kann es wirklich passieren, dass ich feststelle, ja, stimmt. So dieses Selbstlob stinkt zum Beispiel. Ich kann mir selber ja auch mal Gutes zusprechen und sagen, oh, der Kuchen ist mir jetzt aber wirklich gut gelungen. Da freue ich mich jetzt aber drüber.
Also Selbstlob stinkt also nicht?
Nein, also es ist natürlich immer ein gesundes Maß. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns selbst beobachten, auch selbst auch mal kritisch beobachten oder beäugen. Das ist dieses Gesunde, so wie wir ja auch, wenn wir uns auf die Beichte vorbereiten, das ist ja eine gesunde Selbstreflexion. Also wer regelmäßig oft in die Beichte geht, die Gottesmutter empfiehlt alle 4 Wochen, der wird dann empfindsamer werden auf die Dinge, die an ihn rantreten oder wie er selber reagiert. Eben, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Das ist das Gesunde. gesunde, aber es gibt eben auch das ungesunde Maß, wo wir dann hinkommen in dieses Selbstanklagen, in dieses Abwertungen, in dieses sich verurteilen, sich klein machen. Und da haben wir dann eben auch schon die entsprechenden Äußerungen. Ja? Oder auf was reduziere ich auch mein Reden? Reduziere ich es zum Beispiel nur auf Krankheiten? Spreche ich nur über meine Erkrankungen? Oder gibt es auch andere Themengebiete?
Ja? Also kreise ich vielleicht auch mit meinen Gedanken und Worten um mich selber? Oder gehen sie auch hin zum anderen, zu meinem Gegenüber? Und sind meine Gedanken und Worte vielleicht auch durch Taten?
Richtig, ganz genauso. Erkennbar. Ganz genauso, richtig. Kann ich jemand anders loben? Kann ich jemand anders Gutes zusprechen? Kann ich jemand anders ermutigen? Bin ich auch gütig am anderen gegenüber?
Und sehe ich das erstmal überhaupt, dass da etwas zu loben ist? Also ist das Herz überhaupt voll von Freude, dass ich Lob ausspreche?
Richtig, ganz genau, ganz genau.
Also dieses Wort davon, wo das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Das nehme ich jetzt mit aus unserer Sendung, Frau Hoffmann, dass wir achtsam wirklich sind und werden, was in unser Herz hineinfällt und was sich da in unseren Gedanken und auch in unserem Herzen befindet und breit macht, ob es die Sorge ist um das Irdische vielleicht auch, wenn wir auch in die Welt hineinschauen, auch in unser kleinstes Umfeld. Ist sehr vieles, was uns vielleicht Sorgen bereitet. Wie spreche ich darüber? Wie spreche ich über andere? Wie spreche ich über mich zum Beispiel?
Unser Ordensgründer, der heilige Franziskus, hat so schön gesagt, dass wir das Evangelium verkünden sollen, notfalls auch mit Worten. Aber in erster Linie ging es ihm darum, ob unser Leben mit dem übereinstimmt, was wir sprechen und dass wir durch das Leben Zeugnis ablegen. Und ja, unsere Worte können wirklich sehr viel bewirken. Sie können töten, sie können heilen, sie können Mut machen, sie können Segen bringen. Aber wenn wir Menschen zeigen wollen, dass wir sie lieben, brauchen wir oft nicht einmal Worte dazu, sondern nur die Sprache des Herzens. Und die versteht jeder, auch ohne große Worte.
Frau Hoffmann, Worte entspringen ja oftmals auch aus unserem Innern, aus der Tiefe unseres Herzens heraus und werden inspiriert durch das, was wir von Gott auch empfangen und auch erahnen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, über diesen Aspekt der Worte, nämlich die Kraft der Worte durch Gottes Wort in uns.
Ja, es ist nicht nur das Wort Gottes in uns, wie wir es, ja, das uns plötzlich trifft, sei es in einer Predigt, sei es, dass wir ein geistliches Buch lesen, dass uns ein Priester ein Wort zuspricht oder ganz wunderbar natürlich aus der Bibel heraus, aber auch in Liedworten. Aber ich sage auch immer, manchmal, es gibt so dieses Augenzwinkern Gottes, wo wir im Alltag, es kann sein, eine Überschrift eines Buches, die genau die Worte sind, die wir jetzt so dringend oder so wichtig gebraucht haben. Oder dass wir, also ich kann ein kleines Beispiel erzählen. Ich bin nach einem ganz, ganz schweren Gespräch mit einem, ja, nicht so ganz glücklichen Ausgang auf der Autobahn nach Hause gefahren und war wirklich sehr traurig, muss ich sagen, und sehr, sehr nachdenklich. Und dann fuhr ein Auto von mir und ich schaute auf das Autokennzeichen, weil es fuhr ja nur mal genau von mir. Und das war an dem Kennzeichen, war AVE, also Ave, Ave Maria. Wunderbar, dachte ich mir. Und habe gleich ein gegrüßetes Heil zu Maria gebetet. Danke, lieber Gott, danke für dieses Ave. So, dann fuhr ich einige Meter weiter und rechts von mir, ich fuhr auf der Mittelspur der Autobahn, sah ich plötzlich einen LKW, einen planen LKW. Und auf der Rückseite dieses LKWs standen drei Worte. Zwei mittig oben, eins darunter. Und diese drei Worte waren: jammere nicht, kämpfe. Oh, sind das nicht wunderbare Worte, dachte ich mir. jammere nicht, kämpfe. Und diese Worte haben mich wirklich ganz lange getragen. Und ich bin an diesem LKW vorbeigefahren, habe dann gedacht, das muss ich mir nochmal anschauen, das gibt's ja nicht. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe diesen LKW nicht wieder gefunden. Er war spurlos verschwunden, obwohl keine Ausfahrt auf dieser ganzen Strecke war. Er war weg. Aber diese drei Worte, jammere nicht, kämpfe. Ganz wunderbar. Und ja, das kann ich jetzt wirklich auch nur allen Hörern zusprechen. Diese drei Worte haben mich sehr weitergetragen. Und mir fällt jetzt noch etwas ein. Vor vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, in der Therapiearbeit mit wirklich sehr schwerbehinderten Kindern, gab es einen kleinen Jungen, damals 5 Jahre alt, schwer stoffwechselerkrankt. Und er spürte, dass es mir an diesem Tag selberlich innerlich nicht so ganz gut ging, saß auf dem Pferd und plötzlich sprach er und sagte, du Frau Hoffmann, irgendwie, ich glaube, dir geht's heute nicht so gut, gell? Und da sage ich, oh, das hast du richtig erkannt. Heute? Nein, irgendwie ist heute nicht so ganz mein Tag. Ach, weißt du, sagte der kleine 5-Jährige zu mir, das musst du einfach alles mal so ein bisschen intergalaktisch betrachten. Du, dann ist das Einzelne gar nicht mehr so schlimm.
Wie intergalaktisch?
Ja, süß. Was für Worte von einem kleinen 5-jährigen Jungen, er lebt heute nicht mehr. Mit Beginn der Pubertät zerstört der Körper sich selbst. Und er wusste, dieser kleine Junge wusste um seine begrenzte Lebenszeit. Aber es ist wirklich viele Jahrzehnte her. Aber dieser Moment in dieser Halle, dieser 5-Jährige damals auf diesem Pferd, manches Mal habe ich diese Worte gehört. Muss das alles ein bisschen intergalaktisch betrachten, dann ist das Einzelne gar nicht mehr so schlimm. Welch eine Weisheit, wenn auch in kindlichen Worten, aber was für eine Weisheit aus den Worten dieses Kleines, diesen kleinen Jungen. Und so können uns Worte geschenkt werden von, ja, aus Situationen, aus Geschehnissen, mit denen wir überhaupt nicht rechnen, die plötzlich auftauchen. Und ich sage immer, das sind wirklich Geschenke Gottes, die er uns zuspricht. Wenn auch manchmal auf ganz ungewöhnliche Art und Weise.
Ja, und diese Worte finden dann einen Widerhall wieder in unserem Herzen und lassen dann unser Herz sprechen zu uns selber oder auch zu unseren Mitmenschen. Heute unser Thema Worte, Segen oder Fluch. Wir haben über die Kraft und Wirkmacht unserer Worte gesprochen. Mir kommt immer wieder auch das Wort in den Sinn, Frau Hoffmann, und das Wort ist Fleisch geworden. Und liebe Zuhörer, das wünsche ich uns, dass jetzt diese Worte, die wir gesprochen haben, in Ihnen wirksam werden, dass sie greifbar werden, dass sie Fleisch werden und sie ein Stück weit begleiten auf Ihrem Lebensweg und auch das, was Sie vielleicht dann auch aus Worten machen, die Ihnen in der Vergangenheit zugesetzt haben, dass Sie die verwandeln können und verwandeln lassen können in Jesu Namen, auch durch Beichtgespräche, durch innere Dialoge, die Sie mit Ihrem Gott ganz persönlich im Gebet führen. Worte, Segen oder Fluch. Dankeschön, Frau Hoffmann. Danke für Ihre segensreichen Worte und alles Gute für Ihre Arbeit.
Ja, vergelt's Gott, Frau Böhler.
Und liebe Zuhörer, wenn Sie gerne mehr wissen wollen über meinen heutigen Gast, dann gehen Sie doch einfach ins Internet, suchen nach Sonja Theresa Hoffmann. Gehen Sie einfach ins Internet, suchen Sie nach Sonja Theresia Hoffmann oder Sie gehen auf www.horeb.org. Dort haben wir alle Informationen für Sie bereitgestellt. Dort können Sie natürlich auch die Sendung herunterladen oder auch eine CD bestellen. sind Sie nicht vernetzt, können Sie nicht im Internet surfen, dann und telefonieren lieber, rufen Sie gerne unseren Radio Horeb Hörerservice an. Er ist erreichbar unter der 08328 921 110. Der CD-Dienst ist auch telefonisch erreichbar. Das ist eine ähnliche Telefonnummer, nämlich auch die Vorwahl 08328 921 110. Alle Angaben sind auch wie immer auf der letzten Seite unseres Programmfaltblattes zu finden. Sollte Ihnen das Faltblatt nicht vorliegen und auch nicht ausliegen in Ihrer nahegelegenen Kirche, können Sie sich das gerne zuschicken lassen. Rufen Sie dazu einfach die Kollegen vom Hörerservice an. Nun bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass wir so über das Wort, über das Radio miteinander verbunden waren und sind. Gott segne Sie. Das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.